Alles, was du bist, also wirklich alles, was du um dich herum siehst und anfassen kannst, du, ich, dein Kaffeebecher, die Sterne am Himmel, das ist im Grunde ein statistischer Rundungsfehler.
Ein ziemlich kleiner sogar, ja.
Genau. Wenn wir uns nämlich die aktuellen kosmologischen Modelle ansehen, dann machen wir also die gesamte greifbare Materie gerade einmal 4,5% des Universums aus. Du bist buchstäblich ein winziger Bruchteil des Kosmos. Ein ganz besonderes Nichts sozusagen.
Und das Paradoxe daran ist ja, dass genau diese 4,5% aus leuchtendem Gas, Sternen und Planeten uns überhaupt erst erlauben, die restlichen 95% zu hinterfragen. Wir nutzen diese kleine, ja sichtbare Menge an Materie, um den Ursprung des gesamten Konstrukts zu entschlüsseln.
Wahnsinn, oder? Und das ist unser Startpunkt für diesen heutigen Deep Dive. Wir knöpfen uns heute eine faszinierende Vorlesung vor, und zwar von Perry Phillips aus der Hermann Lecture Series. Es geht um nichts Geringeres als den Urknall.
Ein gewaltiges Thema.
Absolut. Unser Ziel ist es heute zu verstehen, wie Wissenschaftler ein Ereignis handfest beweisen können, das, halte dich fest, 14 Milliarden Jahre zurücklegt. Und zwar ohne, dass wir uns auf reines Vertrauen in irgendwelche abstrakten mathematischen Gleichungen verlassen müssen. Wir schauen uns wirklich die physischen Beweise an, die wir hier auf der Erde messen können.
Richtig, wir konzentrieren uns auf das Greifbare.
Speziell geht es um die Asche und das Glühen dieses kosmischen Feuers. Also wir reden über explodierende Sterne, hartnäckigen Taubendreck, ja wirklich. Und die große Frage, warum wir alle eigentlich Sternenstaub sind. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Welche Beweissäulen haben wir da?
Also Phillips baut seine Argumentation in der Vorlesung auf zwei wesentlichen Säulen auf. Das sind zwei der drei ganz großen Beweise für den Urknall. Die erste Säule ist die sogenannte Nukleosynthese, also die Entstehung der allerleichtesten Elemente direkt nach dem Urknall.
Okay, und die zweite?
Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Und das Wichtige hierbei ist, beide Säulen beruhen auf physikalischen Prinzipien, die wir heute in Laboren messen und verifizieren können. Da ist nichts Spekulatives dran.
Okay, dann lass uns direkt in diese erste Säule eintauchen, also die elementare Asche. Die Quelle spricht hier von einem extrem engen Zeitfenster, in dem diese ersten Elemente, Wasserstoff, Helium und Deuterium, geschmiedet wurden. Angeblich passierte das exakt zwischen 100 Sekunden und 3 Minuten nach dem Beginn des Universums.
Genau so ist es.
Warte mal, warum genau dieses winzige Fenster? Warum nicht nach 10 Minuten? Das klingt im ersten Moment fast absurd präzise für ein Ereignis in so einer unvorstellbaren Vergangenheit.
Ja, das klingt erstmal verrückt, aber es ist eine absolute physikalische Notwendigkeit, wenn wir uns die thermische Evolution des Universums ansehen. Um in der Zeit zurückzugehen, vor dieser 100-Sekunden-Marke war die Energiedichte im Universum schlichtweg zu hoch.
Zu heiß, meinst du?
Genau. Die Umgebung war derart extrem heiß, dass die Strahlung, also die umherfliegenden Photonen, eine enorme kinetische Wucht hatten.
Es ist doch eigentlich wie beim Schmieden, oder? Ich stelle mir das so vor diesen 100 Sekunden war der kosmische Ofen einfach viel zu heiß. Jeder Atomkern, der sich auch nur ansatzweise durch verschmelzende Protonen bilden wollte, wurde sofort wieder zerschossen.
Das ist eine sehr gute Analogie. Die Photonen wirkten wie permanente Abrissbirnen. Die Bindungsenergie der Teilchen war einfach schwächer als die Umgebungsenergie.
Krass.
Um diese sogenannte Coulomb-Barriere zu überwinden, das ist die massive elektromagnetische Abstoßung zwischen zwei positiv geladenen Protonen, braucht es ohnehin extreme Bedingungen.
Weil sich gleiche Ladungen ja abstoßen, richtig?
Exakt. Wenn sie sich aber nah genug kommen, übernimmt die starke Kernkraft und sie verschmelzen. Aber vor diesen 100 Sekunden riss die enorme Strahlungsenergie jede erfolgreiche Bindung im Bruchteil einer Sekunde wieder auseinander. Es konnte sich kein stabiles Deuterium bilden, was aber als Zwischenschritt für Helium zwingend nötig ist.
Okay, das erklärt diese harte Untergrenze von 100 Sekunden. Aber warum schließt sich dieses Fenster dann nach exakt 3 Minuten schon wieder? Das Universum dehnt sich ja rasant aus und kühlt dabei ab. Müsste die Kernfusion dann nicht eigentlich erst so richtig losgehen, weil die Photonen diese Abrissbirnenenergie verlieren?
Was hier so faszinierend ist, der Haken an der Expansion ist, dass sie nicht nur die Temperatur senkt, sie lässt auch die Dichte der Materie drastisch fallen.
Ah, okay. Der Raum dehnt sich, also haben die Teilchen mehr Platz.
Richtig. Die Expansion des Raumes zieht die Teilchen buchstäblich auseinander. Nach etwa 3 Minuten fiel die Temperatur unter einen kritischen Punkt von etwa 1 Milliarde Kelvin.
Also kühlte dieser Ofen so schnell ab, dass die Teilchen einfach den Schwung verloren haben, um diese magnetische Abstoßung noch zu überwinden?
Genau. Sie prallten dann einfach voneinander ab, anstatt zu verschmelzen. Und gleichzeitig war das Universum schon so stark expandiert, dass Kollisionen an sich immer seltener wurden.
Das Zeitfenster schließt sich also quasi von zwei Seiten. Die Materie friert auf dem elementaren Stand von Minute 3 einfach ein.
Perfekt zusammengefasst. Und das führt uns zu einer sehr harten, überprüfbaren Vorhersage. Die theoretischen Berechnungen der Teilchenphysik besagen, dass in diesen knapp 2 Minuten der Fusion etwa 25% der gesamten baryonischen Masse des frühen Universums zu Helium verschmolzen sein müssten.
Also ein Viertel der gesamten Materie?
Exakt, ein Viertel.
Okay, da muss ich aber mal kritisch einhaken. Die Vorlesung behauptet ja, Wissenschaftler hätten das Hubble-Teleskop genutzt, um tief in den Weltraum zu schauen und exakt diese 25% Helium gemessen. Aber wie soll so eine Messung verlässlich sein?
Wie meinst du das?
Naja, nahezu jeder Stern da draußen betreibt Kernfusion und produziert pausenlos sein eigenes Helium. Wie wollen Astronomen Milliarden Jahre später das reine ursprüngliche Urknallhelium von dem frisch produzierten Sternenhelium unterscheiden? Das verfälscht doch jeden empirischen Beweis, oder nicht?
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist das klassische Problem der astronomischen Kontamination. Um das zu umgehen, richtet man die Spektrometer eben nicht auf Galaxien oder aktive Sternhaufen.
Sondern?
Astronomen suchen nach extrem weit entfernten, sogenannten primordialen Gaswolken, ganz am Rand des beobachtbaren Universums. Das sind Regionen im intergalaktischen Raum, in denen die Sternentstehungsrate nahe Null ist.
Ah, verstehe. Weil wir durch diese immense Entfernung das Licht dieser Wolken so sehen, wie sie vor Milliarden von Jahren waren, also noch bevor irgendwelche massereichen Sterne ihr eigenes neues Material da reinmischen konnten.
Genau. Und wenn wir dann das Licht von fernen Quasaren analysieren, das durch diese unberührten Wolken hindurchscheint, können wir anhand der Absorptionslinien genau ablesen, aus welchen Elementen dieses Gas besteht.
Und was kommt dabei raus?
Die Ergebnisse zeigen konsistent, überall, einen Heliumanteil von exakt rund 25%. Es ist einer der robustesten Übereinstimmungen zwischen Theorie und Beobachtung in der gesamten Physik.
Das ist wirklich Wahnsinn. Diese initiale Vorhersage stammt ja übrigens von George Gamow und Ralph Alpher, richtig?
Richtig, in den späten 40er Jahren.
Dazu gibt es eine Anekdote in der Quelle, die ich total genial finde, weil sie so viel über diesen speziellen Physikerhumor aussagt. Also, Alpher und Gamow hatten dieses Papier über die Elemente geschrieben. Alpher klingt wie Alpha, Gamow wie Gamma. Und Gamow dachte sich wohl, da fehlt was. Er beschloss kurzerhand, den renommierten Physiker Hans Bethe als Co-Autor hinzuzufügen.
Obwohl der absolut nichts zu der Arbeit beigetragen hatte.
Gar nichts. Nur um den Artikel als das Alpha-Beta-Gamma-Paper veröffentlichen zu können. Ein Wortspiel über die ersten Buchstaben des griechischen Alphabets, passend zu den ersten Elementen des Universums, finde ich großartig.
Ja, das ist ein absoluter Klassiker in der Wissenschaftsgeschichte.
Okay. Die physikalischen Elemente, diese Asche, die passen also perfekt zusammen. Aber das wirft direkt das nächste große Problem auf.
Nämlich?
Wenn das frühe Universum ein unvorstellbar heißes, dichtes Plasma war, in dem diese Elemente geschmiedet wurden, wo ist dann diese ganze Hitze geblieben? Ein Feuer von dieser Größenordnung löst sich ja nicht einfach in Luft auf. Müssten wir heute nicht noch immense Reste dieser Energie messen können?
Absolut. Und genau da kommt unsere zweite Säule ins Spiel. Die thermische Energie verschwindet nicht. Ihre Natur verändert sich nur durch die Expansion der Raumzeit. Auch das haben Alpher, Gamow und ihr Kollege Robert Herman damals vorhergesagt.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Das frühe Universum war von extrem kurzwelliger, hochenergetischer Strahlung durchdrungen. Aber wenn der Raum selbst sich seitdem kontinuierlich ausdehnt, dann wird die Wellenlänge des Lichts, das durch diesen Raum reist, proportional mitgedehnt.
Ah, aus hochenergetischer Röntgen- oder Gammastrahlung aus der Frühzeit werden über diese Milliarden von Jahren langwellige Mikrowellen. Die Welle wird buchstäblich gestreckt. Wir sprechen hier also von der kosmischen Hintergrundstrahlung.
Genau. Und um diese Messung zu verdeutlichen, nutzt Philips in der Vorlesung das wunderbare Bild einer verlassenen Feuerstelle.
Oh ja, das fand ich super.
Stell dir vor, du stehst im Wald und eine Absperrung hindert dich daran, näher als 30 Meter an die Steine eines alten Lagerfeuers heranzutreten. Du kannst sie nicht anfassen, um zu prüfen, ob sie noch warm sind.
Klar, wir können ja auch nicht in der Zeit zurückreisen und das frühe Universum mit einem Thermometer messen. Wir müssen sein Licht aus der Distanz analysieren.
Exakt. Alles, was eine eigene Temperatur besitzt, gibt Strahlung ab. Eine sogenannte Schwarzkörperstrahlung oder Planckstrahlung. Wenn du nun ein empfindliches Spektrometer auf diese Steine des Lagerfeuers richtest, registriert das Gerät die Verteilung der abgegebenen Strahlung über verschiedene Wellenlängen.
Und der höchste Punkt dieser Kurve verrät mir dann die exakte Temperatur der Steine.
Richtig. Angewandt auf den Kosmos bedeutet das, wenn wir diese extrem in die Länge gezogenen Mikrowellen aus dem frühen Universum messen, müssen sie eine makellose Planck-Kurve ergeben. Die Spitze dieser Kurve würde uns die exakte heutige Temperatur der Restwärme des Urknalls verraten. Die theoretische Vorhersage lag damals bei wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt.
Was uns unweigerlich zu einer ziemlich kuriosen Geschichte führt, und zwar zu den Bell Labs im Jahr 1964.
Oh ja, Penzias und Wilson.
Genau, Arno Penzias und Robert Wilson. Die beiden arbeiteten an einer riesigen, hornförmigen Antenne in New Jersey. Und ihr Ziel war eigentlich überhaupt nicht die Kosmologie, die wollten einfach nur Signale von Echokommunikationssatelliten auffangen. Aber sie stießen auf ein völlig unerklärliches Phänomen.
Ein ständiges Rauschen?
Ja. Egal, wohin sie die Antenne am Himmel richteten, egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, sie registrierten ein konstantes, monotones Rauschen bei einer Wellenlänge von etwa 7,3 Zentimetern.
Ein Rauschen, das isotrop war. Das heißt, es kam aus absolut jeder Richtung des Universums mit der exakt gleichen Intensität.
Was ja verrückt ist. Das schloss die Sonne als Quelle aus, es schloss das Zentrum unserer eigenen Milchstraße aus und natürlich auch irgendwelche irdischen Störquellen.
Und sie haben ja wirklich alles versucht, um irdische Quellen auszuschließen.
Das ist der beste Teil. Penzias und Wilson gingen alle denkbaren Fehlerquellen durch. Radarstationen, das nahegelegene New York City. Sie untersuchten sogar das Innere dieser riesigen Antenne und fanden sie bedeckt mit, wie sie es in ihrem Laborbericht so schön formulierten, einer weißen dielektrischen Substanz.
Taubendreck.
Taubendreck. Tauben hatten sich in dem Horn eingenistet. Sie verbrachten Stunden damit, den Kot herauszukratzen, reinigten alles akribisch. Sie ließen die Tauben sogar von einem Freund mit einer Schrotflinte beseitigen, wie es hieß. Aber das Rauschen blieb.
Sie hatten, ohne es zunächst überhaupt zu realisieren, den Nachhall der Schöpfung gemessen. Ihr Rauschen entsprach einer Strahlungstemperatur von etwa 3,5 Kelvin. Das deckte sich unfassbar gut mit den theoretischen Vorhersagen von Alpha und Hermann.
Aber Moment, eine einzige Messung bei 7,3 Zentimetern Wellenlänge ist doch eigentlich nur ein einzelner Datenpunkt. Ein Punkt beweist doch lange keine ganze Planck-Kurve. Kritiker könnten doch argumentieren, dass diese Strahlung von interstellarem Staub stammen könnte, der sich erwärmt hat.
Das war in der Tat das stärkste Argument der Skeptiker damals. Um zu beweisen, dass es wirklich die Schwarzkörperstrahlung des Urknalls ist, muss man das gesamte Spektrum über verschiedene Frequenzen messen und zeigen, dass es dieser vorhergesagten Kurvenform entspricht. Und vom Erdboden aus ist das durch unsere Atmosphäre fast unmöglich.
Wegen der Störsignale.
Genau, die endgültige Klärung brachte erst die Satellitenastronomie, spezifisch der COBE-Satellit der NASA im Jahr 1989. Der verließ die störende Atmosphäre der Erde, um die Hintergrundstrahlung über das gesamte Mikrowellenspektrum zu vermessen.
Und die Daten, die COBE dann zurückschickte, die sind ja heute legendär. Die gemessenen Datenpunkte fielen nicht nur ungefähr in die Nähe der Vorhersage, sie bildeten eine absolut perfekte Planck-Kurve. Das Universum hat eine konstante Hintergrundtemperatur von exakt 2,725 Kelvin. Die Signatur eines expandierenden, abkühlenden Raumes war erbracht.
Wir stützen uns heute also auf diese zwei fundamentalen, völlig voneinander unabhängigen Beobachtungen. Den Heliumanteil aus der Ära der Nukleosynthese in den ersten 3 Minuten und das thermische Mikrowellenglühen, das übrig geblieben ist.
Hier wird es wirklich interessant. Weil wenn wir uns das ansehen, klafft da doch eine gewaltige Lücke.
Inwiefern?
Naja, wenn der Urknall nach 3 Minuten aufgehört hat, Elemente zu produzieren und beim dritten Element, also Lithium, Schluss war, woher kommt dann bitte der ganze Rest des Periodensystems? Wir bestehen nicht aus Lithium. Woher stammt der Kohlenstoff in unseren Zellen? Der Sauerstoff, den wir atmen? Wenn der Urknall diese Elemente nicht geliefert hat, sind wir dann eigentlich ein Nebenprodukt von etwas ganz anderem?
Eine hervorragende Frage. Die Vorlesung widmet sich diesem Problem sehr ausführlich durch die Erklärung der stellaren Nukleosynthese. Die Antwort liegt in den massereichen Sternen.
Okay, erzähl mir mehr.
Ein Stern befindet sich einen Großteil seines Lebens in einem sogenannten hydrostatischen Gleichgewicht. Das ist ein ständiger Kampf. Die gewaltige Schwerkraft seiner eigenen Masse zieht unerbittlich nach innen. Dem entgegen wirkt der thermische Druck der Kernfusion in seinem Zentrum.
Also ein ständiges Drücken und Ziehen.
Genau. Solange der Stern Wasserstoff zu Helium verschmelzt, erzeugt er genug nach außen gerichteten Druck, um dieser Gravitation standzuhalten.
Aber irgendwann ist der Wasserstoff im Kern ja aufgebraucht.
Richtig. Der Strahlungsdruck sinkt dann ab, die Schwerkraft übernimmt wieder und komprimiert den Kern weiter. Dadurch steigt die Dichte, aber vor allem steigt die Temperatur dramatisch an. Wir reden hier von über 100 Millionen Kelvin.
Wahnsinn.
Unter diesen extremen Bedingungen wird nun die Asche aus der ersten Phase zum neuen Brennstoff. Die Heliumkerne haben jetzt genug Bewegungsenergie, um ihre eigene Coulomb-Barriere zu durchbrechen. Sie verschmelzen zu Kohlenstoff, danach fusioniert Kohlenstoff mit weiterem Helium zu Sauerstoff.
Dieser Zyklus wiederholt sich also immer weiter. Schalenförmig, oder? Der Brennstoff geht zur Neige. Der Kern schrumpft, die Temperatur steigt wieder und das nächste schwerere Element wird entzündet. Neon, Magnesium, Silizium. Der Stern bäumt sich quasi auf und schmiedet in seinem Inneren immer schwerere Elemente.
Bis er an eine physikalische Mauer stößt.
Und diese Mauer ist Eisen, richtig?
Exakt. Sobald der Kern aus Eisen besteht, bricht diese Kette ab. Die Kernphysik liefert uns auch den Grund dafür. Eisen 56 hat die höchste Bindungsenergie pro Nukleon aller Elemente. Bis zum Eisen setzt jede Verschmelzung von leichteren Kernen Energie frei. Sie ist exotherm.
Das bedeutet, um Eisenkerne noch weiter zu verschmelzen, müsste der Stern Energie aufwenden, anstatt sie zu gewinnen.
Genau, die Fusion wird endotherm. Der Stern entzieht sich selbst die thermische Energie. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, in dem Moment, in dem der Kern zu Eisen fusioniert, bricht der nach außen gerichtete Druck schlagartig auf Null zusammen.
Und dann gewinnt die Schwerkraft endgültig. Der Kern kollabiert.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen. Ein Eisenkern, der vielleicht so groß ist wie die Erde, schrumpft auf die Größe einer Stadt. Die äußeren Schichten des Sterns fallen mit einem signifikanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit ins Zentrum, prallen auf den extrem dichten Kern und detonieren in einer gewaltigen Supernova.
Und erst in diesen unvorstellbaren Energien der Supernova-Explosion werden all die Elemente schwerer als Eisen geschmiedet, oder? Sie werden zusammen mit dem Kohlenstoff und Sauerstoff aus den äußeren Schichten in interstellare Gaswolken geschleudert.
Richtig. Aus genau diesen chemisch angereicherten Wolken bildete sich Milliarden Jahre später unser Sonnensystem.
Das musst du dir mal überlegen. Das Eisen, das genau in diesem Moment den Sauerstoff durch deine Adern transportiert, wurde im Bruchteil einer Sekunde beim Kollaps eines massereichen Sterns gebildet. Wir bestehen wortwörtlich aus Sternenstaub.
Es ist eine harte astronomische Realität, die aber tiefgreifende philosophische Fragen berührt. Die Vorlesung zitiert hier Robert Jastrow, einen Astronomen der NASA.
Der sich als Agnostiker bezeichnete, nicht wahr?
Ja, und Jastrow hob in seinem Buch God and the Astronomers hervor, wie stark diese astronomischen Befunde, also der Nachweis eines absoluten Anfangs in einem Blitz aus Licht und Energie, strukturell den Schöpfungserzählungen wie der Genesis ähneln. Die physikalische Kosmologie zwingt uns, einen Moment Null anzuerkennen.
Es verdeutlicht vor allem, dass das Universum für uns lesbar ist. Es ist kein reines chaotisches Rauschen. Die 25% Heliummasse in fernen Gaswolken, das 2,7 Kelvin-Glühen, das Penzias und Wilson nach den Tauben gehört haben, all das sind messbare Indikatoren eines Ereignisses, das unsere eigene Existenz überhaupt erst bedingt.
Absolut.
Also, was bedeutet das alles für uns? Wissenschaft findet nicht nur in Teleskopen statt. Wir begreifen diese Mechanismen mit den physikalischen Gesetzen, die wir hier auf der Erde entdeckt und verstanden haben. Und das, obwohl wir, wie anfangs gesagt, nur aus 4,5% der gesamten kosmischen Materie bestehen.
Und um diesen Gedanken zum Schluss noch auf eine ganz andere, vielleicht noch verrücktere Ebene zu heben.
Oh, ich bin gespannt.
Die Quelle erwähnt kurz eine entscheidende Epoche, die etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall stattfand, die sogenannte Rekombination. Vor diesem Zeitpunkt war das Universum ein undurchdringliches Plasma. Freie Elektronen streuten jedes Photon.
Das Universum war also wie ein extrem dichter, undurchdringlicher Nebel.
Genau. Erst als das Universum weit genug abgekühlt war, konnten sich diese Elektronen an Protonen binden und stabile Wasserstoffatome bilden. Der Nebel lichtete sich schlagartig. Das Licht konnte sich erstmals ungehindert durch den Raum bewegen.
Und genau dieses erste freie Licht ist doch diese kosmische Hintergrundstrahlung, die wir heute messen. Richtig?
Richtig. Mit modernen Satelliten wie WMAP und Planck haben wir diese Grenze, diesen eisernen Vorhang aus Licht, extrem hochauflösend kartografiert. Wir sehen darin winzige Temperaturfluktuationen, dichte Unterschiede, die die Saat für unsere heutigen Galaxien bildeten.
Okay.
Aber einige theoretische Physiker, und das wird am Rand der Quelle angedeutet, untersuchen diese feinen Karten auf noch größere Anomalien.
Was für Anomalien?
Bestimmte asymmetrische Muster in diesem Glühen. Es gibt Hypothesen, dass das Spuren von Kollisionen mit anderen expandierenden Raumzeitblasen sein könnten.
Warte, du meinst Hinweise auf ein Multiversum?
Genau. Eingefroren in dem allerersten Licht unseres eigenen Urknalls.
Wow. Okay, nimm das heute mit in einen Tag. Die absolute Grenze unseres beobachtbaren Universums, dieses Glühen, das wir mit Satelliten messen, markiert vielleicht gar nicht das Ende von allem. Es ist möglicherweise nur die dünne Wand zu unzähligen, völlig anderen Realitäten. Die Physik hat uns gezeigt, wie wir unsere eigene kosmische Asche analysieren. Vielleicht ist unser Universum am Ende nur ein einziger kleiner Funke in einem viel, viel größeren Feuer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Deep Dive.